In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 27. September 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Der Staatsschutzbeauftragte zum Entzug der Akkreditierung von Journalisten zum G20-Gipfel in Hamburg. Am Donnerstag meldete sich der baden-württembergische Landesschutzbeauftragte Stefan Brink noch einmal zum G20-Gipfel zu Wort. In seiner Stellungnahme geht er insbesondere um die verweigerte Akkreditierung von baden-württembergischen Journalisten. Betroffen waren damals frauenfreie Journalisten, die eine Berichterstattung von Radio Dreieckland für die G20-Gipfel erhalten hatten. RTL sprach mit Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter für Baden-Württemberg, über die gespeicherten Daten, aufgrund derer die Pressefreiheit der Journalisten beschnitten wurde. Stuttgarter Nachrichten tragen rechte Kampagne gegen Erzieher mit. In seinem Beruf als Erzieher und stellvertretender Leiter einer evangelischen Kindertagesstätte in Stuttgart wird Jens zwar unbestritten allseits geschätzt, doch nach Besuch einer eskalierten Demo sollte Jens gehen, sprich entlassen werden. Radio Dreieckland sprach mit der Initiative Solidarität mit Jens. Kann AfD in Heidelberg öffentliche Säle nutzen und bestimmen, wer zuhört? Jo. Michael Czaskowski, Heidelberger Lehrer, der von 2004 bis 2007 unrechtmäßig mit Berufsverbot belegt war, wurde am vergangenen Freitag wegen vermeintlicher Hausfriedensbruch zu einer Strafe von 20 Tagessätzen verurteilt. Grund: Er war im Foyer der Heidelberger Stadtbücherei, wo er eine öffentliche AfD-Veranstaltung besuchte, und flog raus. Über seine Bewertung des Urteils sprach Radio Dreieckland mit Michael von der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Doch zunächst zu den Nachrichten. Folterkammer, Gefängniszelle. Anfang November 2017 tritt der Strafgefangene Rudolf B. aus seiner Die-Reimann-Zelle. Rudolf B. will nicht mehr zurück. Fotos des medizinischen Dienstes der Justizvollzugsanstalt in Ulm zeigen, Rudolf B. hatte blutunterlaufenes rechtes linkes Auge, die geschwollene Wangen, Hämatome. Ein Arzt bestätigte einen Jochbein- und Nasenbeinbruch. Das linke Trommelfell hatte einen Riss. Mehrere Rippen sind gebrochen, ein Lungenflügel ist in seiner Funktion eingeschränkt. Hinzu kommen eine akute Bauchfellentzündung, verursacht durch eine Plastikgabel, die durch den Anus gerammt, die Darmwand durchstoßen hatte. Zur Rettung des Patienten musste ein künstlicher Darmausgang gelegt werden, irreversibel. Grund für Rudolf B.'s Zustand: Der Strafvollzug in Baden-Württemberg kann nicht für die Sicherheit im Gefängnis garantieren. Mitgefangene hatten Rudolf B. über 5 Tage und Nächte hinweg gefoltert. Nach inoffizieller Insider-Auskunft sollten im Ulmer Haupt- und Nebengefängnis 85 ausgebildete Kräfte arbeiten. Tatsächlich seien es aber nur 74 und 2 davon sind in Elternzeit. Offiziell gibt es 99 Haftplätze. Das Ulmer Gefängnis Frauengraben ist aber ständig überbelegt. Einmannzellen werden daher höher belegt. Azubis stemmen die Mehrarbeit. Daher ist es unmöglich, alles im Auge zu behalten. Und Ulmer Verhältnisse sind praktisch überall. Die Anwältin von Rudolf B., Senne Roth, wollte Auskünfte. Die schriftliche Auskunft erhält sie Ende September, Anfang Oktober dieses Jahres. Brexit in Baden-Württemberg. 2017 wurden doppelt so viele britische Staatsbürger eingebürgert wie noch 2016. Laut Innenministerium in Stuttgart stieg die Zahl von 386 auf 777 Menschen, die im Südwesten den deutschen Pass beantragten. In der Vergangenheit war die Anzahl der einbürgerungswilligen Briten höchstens zweistellig. Insgesamt zählt das Land Baden-Württemberg im Jahr 2017 mit 18.299 mehr Einbürgerungen als 2016 mit 17.791. Am häufigsten erwarben Türken 2017 den deutschen Pass, 2.927. Das heißt, jede 6. Einbürgerung betraf Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Weiter hatten Menschen mit der Staatsangehörigkeit der Republik Kosovo 1.306 sowie der italienischen bzw. rumänischen Staatsangehörigkeit einen starken Anteil an den Einbürgerungen mit jeweils rund 1.100 Menschen. Baden-Württemberg-Tarif ab Dezember neu. Vom 7. Dezember an gilt im öffentlichen Nahverkehr landesweit der neue Baden-Württemberg-Tarif. Damit können Bahnreisende mit einem Ticket durch alle 622 Verkehrsverbünde im Südwesten fahren. Das neue Ticket soll es ermöglichen, über die Grenzen der Verkehrsverbünde zu fahren, ohne im anderen Verkehrsverbund ein neues Ticket lösen zu müssen. Das Land stellt dafür jährlich 13 Millionen Euro zur Verfügung. 2020 soll der Betrag sich auf 20 Millionen jährlich erhöhen. Hierdurch soll der Ticketpreis um 25% fallen. Auf kurzen Strecken kaum, auf längeren Strecken um bis zu 35%. Der BW-Tarif soll die Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen. weg von Mitfahrgelegenheiten bzw. privaten Fernbusverbindungen.
6 baden-württembergische Journalisten waren vom Entzug der Akkreditierung betroffen. Welche Behörden waren denn letztlich involviert in die Entscheidung, den betreffenden Personen die Presseakkreditierung zu entziehen?
Eine ganze Reihe von Behörden. Da waren Bundesbehörden dabei, zum Beispiel das Bundespresseamt, auch das Bundeskriminalamt BKA, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich habe mich interessiert für die Baden-Württemberger Behörden, die dort mitgewirkt haben. Und das war das LKA, das Landeskriminalamt, und das Landesamt für Verfassungsschutz.
Was lässt sich denn über die Erkenntnisse über die betroffenen Personen sagen, die zum Entzug der Akkreditierung geführt haben?
Es lässt sich nach meinen Nachprüfungen sagen, dass bei baden-württembergischen Sicherheitsbehörden zu allen 6 gesperrten Journalisten tatsächlich auch Informationen, Erkenntnisse vorlagen, sowohl beim Landeskriminalamt als auch beim Landesamt für Verfassungsschutz. Meine Erkenntnisse, meine Untersuchungen haben allerdings auch gezeigt, dass diese Erkenntnisse zum Teil nicht verwertbar waren, weil zum Beispiel im Bereich des LKA bestimmte Löschfristen übergangen wurden, also die Informationen waren zu lange gespeichert. Bestimmte Informationen durften von den Landesbehörden nicht an den Bund weitergemeldet werden, weil es sich schlicht und ergreifend um Bagatellen gehandelt hat. Das sind die Themen, die beim Landeskriminalamt eine große Rolle gespielt haben. Beim Landesamt für Verfassungsschutz habe ich festgestellt, dass ich große Schwierigkeiten habe, die Abläufe nachzuvollziehen, weil dort die Gründe, warum Journalisten als sicherheitsrechtlich bedenklich eingestuft wurden, nicht dokumentiert waren.
Das Akkreditierungsverfahren beim G20-Gipfel wurde durch das BKA durchgeführt. Bei den jeweiligen Beurteilungen stützte sich das BKA auch auf die INPOL-Datei, wo die Polizeien der Länder Daten einspeisen können, die dann länderübergreifend genutzt werden. Man kann also jetzt, das entnehme ich ein bisschen Ihren Ausführungen, nicht sagen, dass diese Daten da komplett korrekt im INPOL gespeichert waren.
Ja, das ist richtig. Das sind zum Teil dort Daten gelandet aus Baden-Württemberg, die von ihrer Gewichtigkeit her nicht dort hätten landen müssen. Das waren Bagatellangelegenheiten, die man nicht in eine Bundesdatei einmelden darf. Es waren aber auch Daten dabei, die schlicht und ergreifend nicht mehr hätten vorliegen dürfen. Die hätten schon längst gelöscht sein müssen. Auch da hat es im Einzelfall Fehler gegeben. Und es gibt auch Situationen, wo ich generell die Frage stelle, ob gerade was Journalisten angeht, bestimmte Informationen tatsächlich erhoben und weitergegeben werden dürfen. Bei der Frage, stellt der Journalist ein Risiko dar, müssen aus meiner Sicht andere Maßstäbe angelegt werden als in anderen Bereichen. Journalisten üben eine ganz wichtige Tätigkeit aus für unsere Demokratie. Sie sind, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, schlechthin konstituierend für unser Gemeinwesen, für das Funktionieren unserer Demokratie. Und da muss man äußerst zurückhaltend sein, auch was die sicherheitsbehördliche Einschätzung angeht. Da darf man nicht zu schnell und nicht zu früh einen Journalisten rausnehmen oder als Risiko zum Risiko erklären oder ihn an seiner Arbeit hindern.
Was für Dinge, was für Straftaten sollten denn nicht dazu führen, dass Journalisten als Gefahr angesehen werden?
Die gesetzlichen Vorgaben sind da ganz eindeutig. Es dürfen nur Straftaten von länderübergreifender Bedeutung eingemeldet werden in diese Bundesdatei beim BKA. Und dazu gehören sicherlich nicht Vorwürfe wie zum Beispiel Hausfriedensbruch oder einfache Beleidigung, um die es geht, oder Verdacht. Es geht ja häufig nur um Verdacht von Straftaten. Oder zum Beispiel Verletzungen gegen das Kunsturhebergesetzes, also Fotojournalisten, die Fotos machen, die Sicherheitsbehörden nicht gefallen oder die sie für rechtswidrig halten. Das sind ehrlich gesagt Bagatellen, die gehören nicht in eine Bundesdatei hinein.
Es gab jetzt also bei den betroffenen Journalisten zumindest teilweise zweifelhafte Datenspeicherung und eine Missachtung der Löschfristen bei dieser INPOL-Datei. Sind das ganze Einzelfälle oder handelt es sich hierbei um ein häufigeres Phänomen?
Gut, ich hatte mir jetzt aus Anlass des Entzugs der Akkreditierung beim G20-Gipfel die sechs Fälle genauer angeschaut. Das sind natürlich zunächst mal Einzelfälle, was die Journalisten betroffen hat. Aber es gibt auch schon frühere Untersuchungen, auch von meinen Amtsvorgängern, zur Frage zum Beispiel, wie lange speichert die Polizei solche Erkenntnisse. Und auch damals wurde schon bemängelt, dass dort die Löschfristen nicht eingehalten wurden. Es handelt sich also insofern um ein tatsächlich breiteres Problem, das jetzt nur anlässlich meiner Prüfung nochmal zum Vorschein kam.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte Vosshoff hatte schon im Februar die Speicherpraxis der Datenbank Inpol kritisiert, zum Beispiel, dass Strafverfahren gespeichert würden, ohne dass dann über den Ausgang des Strafverfahrens Daten enthalten sind. Hat sich denn bezogen auf Baden-Württemberg seit der scharfen Kritik vom Bundesdatenschutzbeauftragten bei der Speicherung in Inpol von baden-württembergischer Polizei etwas substanziell verbessert?
Das kann ich nicht feststellen. Das ist aber auch nicht ganz überraschend. Die Bundesebene fährt sozusagen getrennt in dem polizeilichen Bereich von der Landesebene. Das heißt, Feststellungen, die dort gemacht werden, werden nicht notwendig auch von Landesbehörden wahrgenommen oder dann umgesetzt. Das ist schon meine Aufgabe, deswegen ja auch der Bericht, den ich jetzt dem Landtag gegeben habe, um den Landesbehörden klarzumachen, dass die Kritikpunkte, die es in diesem Bereich gibt, was die Speicherdauer angeht, was den Speicherumfang angeht, dass die auch aus meiner Sicht vollkommen berechtigt ist und zu Konsequenzen hier im Land führen muss.
Zurück zu dem Fall der sechs Journalisten. Sie hatten schon ein bisschen was gesagt. Wie gut konnten Sie denn überhaupt als Datenschutzbeauftragter prüfen, ob die Datenspeicherung und damit auch der Entzug der Akkreditierung rechtens war?
Das war ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Wir haben zwar traditionell eigentlich ein gutes und intensives Verhältnis auf kollegialer Ebene zu den Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg. Wenn wir vom LKA, von Polizeipräsidien oder vom Landesamt für Verfassungsschutz Informationen möchten, wenn wir Akten einsehen möchten, wenn wir Vorgänge nachprüfen wollen, gibt es in den Abläufen überhaupt keine Vorbehalte oder gar keine Probleme. Wo wir manchmal auseinanderliegen, ist natürlich bei der rechtlichen Bewertung, bei sicherheitspolitischen Einschätzungen. Das hängt mit unterschiedlichen Rollen zusammen. Wo ich die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu kritisieren habe, habe ich jetzt sehr deutlich gemacht. Das ändert aber nichts daran, dass wir unterm Strich gut zusammenarbeiten und das ist also unter dem Gesichtspunkt der Kontrolle, die ich in dem Bereich herausüben muss, keine grundsätzlichen Probleme gibt.
Wenn man das hohe Gut der Pressefreiheit betrachtet, sind die Behörden dann beim Entzug der sechs Akkreditierungen bei den Journalisten ausreichend sensibel vorgegangen?
Da würde ich ein Fragezeichen setzen. Da meine ich insbesondere, dass insbesondere beim Umgang mit Daten von Journalisten noch mehr Vorsicht an den Tag gelegt werden muss, dass man noch zurückhaltender vorgehen muss und dass man dort noch strenger auch die rechtlichen Vorgaben einhalten muss. Da, glaube ich, gibt es tatsächlich noch Handlungs- und Verbesserungsbedarf.
Dann abschließend zu diesem Handlungs- und Verbesserungsbedarf. Was gibt es für konkrete Verbesserungsmöglichkeiten bei einem solchen Akkreditierungsverfahren und der Überwachung von Journalisten?
Es gibt zwei Punkte, die ich dem Parlament auch sehr klar und deutlich vorgeschlagen habe. Der erste Punkt besteht darin, dass wir dieses Akkreditierungsverfahren, das im Moment mehr oder weniger informell abläuft, dass wir dafür eine gesetzliche Grundlage brauchen. Eine klare gesetzliche Ansage des Landtags, wie er möchte, dass diese Akkreditierungsverfahren durchgeführt werden, was die Rolle der Sicherheitsbehörden ist und welche Daten fließen und welche nicht. Das fehlt uns im Moment. Tatsächlich ist es so, dass die ganzen Überprüfungen auf Einwilligungsbasis stattfinden. Das heißt, die einzelnen Journalisten geben ein Einverständnis damit ab, dass sie überprüft werden. Das ist eine ganz ungute Situation, zumal diese Erklärung der Journalisten in der Regel nicht freiwillig ist. Wenn sie sich nämlich weigern, sich überprüfen zu lassen, dann kriegen sie keine Akkreditierung und können ihren Beruf nicht ausüben. Das ist also keine freiwillige Einwilligung. Dort habe ich sehr deutlich gemacht, dass ich eine gesetzliche Grundlage absolut befürworte. Es gibt einen zweiten Gesichtspunkt, der in meinen Augen wichtig ist. Der Landtag muss sich überlegen, ob er nicht dem Landesamt für Verfassungsschutz klarere Vorgaben gibt, auch gesetzliche Vorgaben, dahingehend, dass er seine Prüfungen, seine Entscheidungen besser dokumentiert und die Gründe für seine Entscheidungen so festhält, dass ich das auch überprüfen kann. da ist ein Manko, dass ich zwar in die Akten des Verfassungsschutzes hineinschauen darf, aber sich aus diesen Akten nicht oder nicht immer ergibt, aus welchen Gründen der Verfassungsschutz zu bestimmten Ergebnissen kam, zum Beispiel zum Ergebnis, dieser Journalist ist ein Sicherheitsrisiko. Ich kann zwar die Akten lesen, ich kann die Erkenntnisse mir anschauen, aber die konkreten Beweggründe fehlen zum Teil. Und da muss nachgebessert werden, da brauchen wir Dokumentationspflichten für das Landesamt für Verfassungsschutz.
Das sagt Stefan Brink, er ist oberster Datenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Wir haben mit ihm über seinen Abschlussbericht zum Entzug der Akkreditierung gegen 6 baden-württembergische Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg gesprochen.
Zunächst vielleicht zu Jens politischer Tätigkeit. Was macht er denn so als Linksextremist?
Als Linksextremist, wenn man das so nennen will, ja, sie tun es nicht, spricht Jens immer wieder für Bündnisse in der Öffentlichkeit. Er moderiert unsere Kundgebung zum Beispiel vom Bündnis Stuttgart gegen Rechts. Und er vertritt auch das linke Zentrum, Lilo Hermann, in der Presse. Und
ihr seid nun nicht einverstanden mit der Berichterstattung. Was kritisiert ihr denn an den Recherchen des zuständigen Redakteurs?
Also generell muss man sagen, dass die Stuttgarter Nachrichten nicht dafür bekannt sind, dass sie über alternative Projekte oder dergleichen oder großpolitische Themen objektiv berichten. Sie sind definitiv eine Zeitung mit, sagen wir mal, einer CDU-Linie. Wenn sie über politische Themen schreiben, dann betrifft es Geflüchtete und ja, die größten Themen sind eigentlich unser lokaler Fußballverein und Verkehr in der Kesselstadt. Ich würde das Politische auch daran festmachen, dass sie definitiv Stuttgart 21 befürworten und da auch sehr rigoros gegen Leute, die dagegen protestieren, berichten. Also wir sind definitiv eine Zeitung mit einem politischen Wille, aber der ist eben nicht fortschrittlich.
Das wäre jetzt so die Zeitung im Allgemeinen, aber er kritisiert auch die Berichterstattung speziell zu Jens. Vielleicht schauen wir uns da mal ein Beispiel an. Also die Zeitung nennt ihn in diesem Zusammenhang nicht Jens, sondern Hans G. Und hier führt die Zeitung auch ganz konkrete Beispiele an. Zum Beispiel ein Video im Internet, in dem eine Demonstration gegen die rechte Demo für alle 2016 geht. Das heißt, in dem Artikel der Stuttgarter Nachrichten, da sei es 2016 in Stuttgart zu Krawallen gekommen. Die Polizei wollte die beiden Lager trennen, doch irgendwann durchbrachen die Linken die Polizeikette. Es gab 21 Verletzte, darunter 6 Polizisten. Also 21 Verletzte, kann sich ein Erzieher sowas leisten?
Na, erstmal ist eine einzelne Person, die in dem Video zu sehen ist, das einer ganz anderen Situation gefilmt worden ist, nicht dafür verantwortlich, dass die Polizei so rigoros gegen Protestierende vorgeht. Ich meine, es gibt auch Städte und Polizeileitungen, die sagen, okay, ich lasse den Protest zu, weil ich nicht hinter dem stehe, was die Rechten tun. Und so können dann Rechte eingeschränkt werden in ihrer menschenverachtenden Politik auf der Straße. So, und in Stuttgart ist es gang und gäbe, dass der Protest gegen Rechte massiv angegangen wird und dass es da zu Verletzten kommt, ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme.
Tatsächlich suggerieren hier die Stuttgarter Nachrichten ja auch, das hätte irgendetwas mit Jens zu tun, was sie eigentlich selbst nicht behaupten können, sondern stellen diese Szenen einfach nur in Kontext. Er war dabei und es gab Verletzte und der Rest spielt sich dann im Kopf der Leserin, des Lesers ab. Ihr kritisiert überhaupt auch, dass sich der Redakteur auf solche Videos im Internet bezieht. Inwieweit sind denn diese Videobeweise, die er da benutzt, überhaupt tragfähig?
Also der konkrete Videobeweis ist ein Ausschnitt aus einem Konflikt, den es gab, weil in Stuttgart gerade bei der Demo für alle, bei den Protesten dagegen, immer wieder Rechte unsere Proteste gefilmt haben und das geht dieser Szene voraus. Und das wird in dem Video völlig ausgeblendet, dass die AfD, die ja Mitte Juli eine Pressemitteilung verfasst hat, das so gerne aufnimmt, ist kein Wunder, dass aber die Stuttgarter Nachrichten das so unreflektiert wiederkäuen, das ist schon eigentlich, kann man sagen, auf jeden Fall kein Qualitätsjournalismus. Mhm. Und völlig aus dem Zusammenhang aufgegriffen und durch suggestive Fragen wird dann einfach bei den Leserinnen und Lesern ein Bild kreiert, dass jetzt Jens der Linke schlechthin ist, der für die Ausschreitung, wenn man es so nennen will, an dem Tag verantwortlich ist. Nein, ihm ging es ja darum, ihn zu diffamieren und dann packt man das schnell einfach in einen Topf und rührt ein paar Mal um.
Ich verweise auf ein Video und auch auf Aussagen von Justiz- und Sicherheitsbehörden, jedoch nur hinter vorgehaltener Hand. Das heißt, sie sind schlecht überprüfbar öffentlich. Du hast es gerade schon gesagt, das Thema fußt auf einer Pressemitteilung der AfD. Was hat der Redakteur dann mit dieser Pressemitteilung gemacht? Inwieweit hat er da noch nachrecherchiert?
Also ich sehe da nicht viel Recherche, die dieser Journalist der Stuttgarter Nachrichten betrieben hat, sondern inhaltlich ist es exakt das Gleiche, was die AfD bereits im Juli geschrieben hat. Ein Video vom Kopf Verlag in der Tageszeitung als Quelle zu zitieren, finde ich auch fragwürdig. Und Sicherheitskreise hinter vorgehaltener Hand, ich denke, zum Thema Verfassungsschutz muss ich im Moment nichts sagen. Und wenn er dann in seiner Einleitung schreibt, der Verfassungsschutz darf nicht helfen, dann suggeriert er damit ja, dass er das sollte.
Und wie geht's denn weiter jetzt mit Jens? Die Artikel suggerieren unterschwellig, er sollte eigentlich seinen Job als Erzieher verlieren, denn er sei ja eben Gewalttäter und das sei mit seiner Tätigkeit nicht vereinbar. Er ist tätig in einer evangelischen Kita. Hat er denn seinen Job verloren oder schon arbeitsrechtliche Probleme bekommen?
Also Jens hat seinen Job weiter, das war für uns auch klar, zumal er als Erzieher regelmäßig polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen muss. Die Kirche hat es akzeptiert. Das war auch nicht so, dass Jens drei Gesichter hat, wie das in der Presse so formuliert wird, sondern er ist damit offen umgegangen. Leute in der Kita wissen, dass er politisch aktiv ist. Es gibt einzelne Eltern, die treffen wir sogar auf der Straße bei Protesten wieder. Die finden das gut. Und das war jetzt nicht die große Recherche, die dieser Journalist der Stuttgarter Nachrichten betrieben hat. Also Recherche finde ich da das falsche Wort. Und seine Wortwahl, also er hat es ja aufgemacht mit der August, mit der Überschrift Aufregung in Stuttgart. Das war in keinster Weise eine Aufregung, weil Jens ganz offen mit seinem politischen Engagement umgegangen ist und umgeht.
Ja, Michael, warum bist du denn nicht einfach weggegangen, als Rüdiger Kloß dir Hausverbot erteilt hat?
Naja, weil das ein öffentlicher Raum ist und eine öffentlich angekündigte Wahlkampfveranstaltung und da ist es nun mal so, dass das eine Versammlung ist, eine öffentliche, und an der dürfen alle Leute teilnehmen, grundsätzlich auch solche, die Kritik an den Inhalten haben. Insofern habe ich das Hausverbot als nicht rechtens erachtet und ja, bin einfach da geblieben.
Wie ist es denn zu bewerten, dass die AfD in der Heidelberger Stadtbibliothek Veranstaltungen durchführen kann und auch noch bestimmen darf, scheinbar, wer daran teilnimmt?
Naja, grundsätzlich ist das ohnehin von der AfD eine kalkulierte Provokation. Die haben sich extra den Hilde-Domin-Saal angemietet, benannt nach der jüdischen Heidelberger Schriftstellerin Hilde Domin. Das ist natürlich reines Spiel mit der Provokation. Grundsätzlich ist es aber so, wenn sie das machen und in öffentlichen Räumen Veranstaltungen machen, dann müssen sie die eben auch öffentlich machen. Die AfD hat in Heidelberg schon öfter versucht, sich öffentliche Räume für ihre internen Veranstaltungen unter Angabe von falschen Gründen zu erschleichen. Das hat in der Stadt auch schon zu viel Unmut geführt. Und grundsätzlich ist es so, die AfD will ja in ihrer Filterblase bleiben. Die möchten ja nicht wirklich die öffentliche Diskussion suchen, sondern die möchten ja eigentlich unter sich bleiben und sich in ihrer Weltsicht bestätigen.
Die Verurteilung, deine Verurteilung erfolgte nun aufgrund von Zeugenaussagen der Polizei und der AfD. Wie bewertest du denn den Ablauf des Prozesses?
Also für mich war der Prozess wirklich eine Farce. Das war, naja, wirklich so eine Beleidigung des Intellekts, was da ablief, dass ich das nicht unbedingt als rechtsstaatlichen Prozess bezeichnen würde. Die Richterin hat grundsätzlich alle Anträge der Verteidigung abgelehnt. Sie hat es auch abgelehnt, Zeugen, die dabei waren, zu hören überhaupt. Sie hat nur die AfD und die Polizei gehört. Selbst eine Stadträtin, die vor Ort war, durfte nicht aussagen. Und ja, der ganze Prozess war auch vom äußeren Rahmen her wirklich eine einzige Inszenierung, die zu meiner Dämonisierung beitragen sollte. Also die Sicherheitsvorkehrungen waren wirklich wie bei einem Terrorprozess mit zwei Sicherheitsschleusen, Durchsuchungen und Ausweis abgeben und so. Da ging es nicht mehr wirklich darum, irgendeinen Tatbestand irgendwie rauszufinden, sondern da ging es wirklich nur um eine Aburteilung.
Anwesend war wohl auch beim Prozess ein Beobachter des Kultusministeriums. Befürchtest du jetzt, dass die AfD dafür sorgen kann, dass du erneut Probleme als Lehrer bekommst?
Nun ja, das ist dezidiert die Absicht der AfD, aber es ist auch offensichtlich so, dass das beim Kultusministerium auf offene Ohren trifft. Das ist immerhin tatsächlich ja bemerkenswert, dass man wegen so einer Lappalie, im Grunde geht es ja nur um unterschiedliche Rechtsauffassungen, da tatsächlich einen Beobachter meint, hinschicken zu müssen wegen eventueller Disziplinarmaßnahmen. Das ist natürlich eine massive Drohung, gerade mit meiner Vorgeschichte.
Jetzt wird gesagt, dass in der Stadtbibliothek etwa 20 GegnerInnen der AfD anwesend waren. Für eine Stadt wie Heidelberg wenig, oder?
Naja, also das war eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung und eigentlich nicht, denn die Veranstalter waren unter sich mit den Vortragenden. Also das waren 6 AfDler da und 20 Leute, die die Veranstaltung besuchen wollten. Und die waren der AfD offensichtlich nicht wohlgesonnen. Deswegen haben sie das auch versucht, flugs in eine geschlossene Privatveranstaltung umzuwidmen.
Deine Verurteilung wegen vermeintlichen Hausfriedensbruch bei dieser als Privatveranstaltung deklarierten AfD-Veranstaltung, hat dieser Fall deiner Meinung nach eine größere Bedeutung?
Naja, in mehrerlei Hinsicht schon. Für Heidelberg hat er eine große Bedeutung, weil es hier wirklich um die Frage geht, wem gehört der öffentliche Raum? Und darf die AfD den öffentlichen Raum zu ihrer Privatdomäne umgestalten? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, dass bei mir auch Verurteilungen wegen Lappalien eine existenzielle Bedrohung sind. Das Berufsverbot steht immer noch, auch wenn das Kultusministerium damit bös auf die Nase gefallen ist, vor 10 Jahren, immer noch im Raum. Und wie gesagt, das Kultusministerium winkt da auch deutlich mit dem Zaunpfahl.
Wirst du gegen das Urteil auch juristisch weiter vorgehen?
Ja, natürlich. Also diese Verhandlung war so offensichtlich allen Prinzipien eines rechtsstaatlichen Verfahrens spottend, dass wir in jedem Fall Rechtsmittel einlegen werden. Ob das jetzt Revision oder Berufung ist, werde ich noch mit meinem Anwalt klären. Es gäbe auch für Revision gute Gründe. Tatsächlich ist die Richterin 5 Tage vorher ausgewechselt worden, ganz willkürlich. Was eigentlich auch überhaupt nicht geht bei einem bereits angesetzten Termin. Da hat man sich auf seinen gesetzlichen Richter verlassen zu können und noch dergleichen seltsame Ungereimtheiten mehr.
Heißt, du machst dir durchaus Hoffnung, dass das Urteil nicht Bestand haben wird?
Bei dem Urteil geht es nicht so sehr um Rechtskraft, da geht es um Duftmarkensätzen. Und das, was da passiert ist, ist, dass das Kultusministerium gemeinsam mit Polizei und Staatsanwaltschaft eine Duftmarke gesetzt hat, die in Richtung Dämonisierung und Kriminalisierung geht. Ich gehe davon aus, eigentlich, dass das einer juristischen Überprüfung nicht standhält. Also der Tenor des Urteils war ja, tatsächlich hätte ich völlig recht, das sei eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder gehen dürfte, nur ich eben nicht, weil ich aus dem Artikel 8 des Grundgesetzes Versammlungsfreiheit herausfallen würde, eben wegen meiner ja mir eigenen Eigenschaft als Rädelsführer mit geradezu dämonischen Fähigkeiten. Also mir es wurde im Gericht gesagt, ich könnte, ohne dass ich aktiv werde, die Menschen um mich rum beeinflussen, gewalttätig zu werden. Und der allerlei grotesker Unfug. Also ich glaube nicht, dass das Urteil Bestand hat.
Du würdest also sagen, du hast dort keine Gefahr für die Versammlungsfreiheit dargestellt?
Nee, ganz sicherlich nicht. Ich finde, die AfD hat lautstarken Widerspruch verdient, wo immer sie auftritt. Das würde ich auch jederzeit bestätigen, aber das ist auch das gute Recht von Menschen, die gegen die AfD protestieren wollen.
Das sagt Michael Czaskosi von der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Mit ihm haben wir über seine Verurteilung wegen vermeintlichen Hausfriedensbruch bei einer AfD-Veranstaltung in Heidelberg gesprochen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.